Viele von diesen Ländern, diesen jungen Ländern, schauen nach wie vor nach Europa und haben den Eindruck, dass wir ja ein Vorbild sein können. Und wir sollten halt wirklich unser Möglichstes tun, dass zumindest der Eindruck nicht verschwindet.
Longevity muss dieser, in Anführungszeichen, dieser medizinische Companion sein, wo man die Leute einfach regelmäßig nachverfolgt und gesunden Leuten hilft, weiterhin gesund zu bleiben.
Und wenn man Pharmazie als Hintergrund hat und vorher Medizin, dann ist man jetzt nicht unbedingt der Erste, der sich irgendwelche Stammzellen wo reinjagt.
Denkst du, wir sehen Longevity mal als Teil von dem Medizincurriculum?
Selbst beten kann einen sozusagen irgendwo die Biomarker positiv beeinflussen. Man muss halt der Typ dafür sein.
Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% der Zuhörer unseren Podcast nicht abonniert haben. Ich finde, das schreit nach einem Call to Action. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einen Mehrwert davon hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl. Gerne auch bewerten und Familie und Freunde empfehlen. Das hilft uns, den Podcast größer zu machen, bessere Gäste zu holen, noch besseren Content zu liefern. Vielen Dank. Hallo zu Hause, grüß dich Dominik. Hallo. Ganz besonderer Gast heute wieder mal, Dr. Dominik Thor. Wir kennen uns eigentlich schon sehr viel länger, haben uns jetzt auch wieder kürzlich in Dubai gesehen beim GCLS. Es wird heute auch noch eine große Rolle, sage ich jetzt mal, spielen. Da werden wir auch viel drüber reden. Vielleicht kannst du zur Einleitung einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person sagen. Wo kommst du her? Was ist so, was machst du aktuell? Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Ich glaube, das interessiert die Zuhörer bei uns immer am meisten.
Gerne, danke, dass ich da sein darf. Freue mich, dass ich mal einen Podcast auf Deutsch machen kann. Ich hoffe, es fallen mir alle Begriffe ein. Also zu meinem Hintergrund, ich habe mal vor langer Zeit begonnen, Medizin zu studieren in Wien. Ich habe dann ganz zur großen Enttäuschung meiner Mutter, einer Internistin, gesagt, ich sehe mich jetzt nicht so stark in der Rolle, in der Interaktion mit Patienten, und habe dann Wirtschaft und später Pharmazie studiert, weil ich gedacht habe, mich interessiert mehr das Thema Forschung, Unternehmensaufbau. Und habe dann eigentlich verschiedene Sachen gemacht und eigentlich ziemlich widersinnig zu dem, was ich gerade erzählt, bin einmal gleich ins Investmentbanking gegangen, weil man mit 25 natürlich dem Versprechen mit, du kannst richtig Geld verdienen, schon manchmal erliegt. Bin dann drauf gekommen, dass mich das ehrlich jetzt nicht so interessiert, und habe mich dann rückbesonnen, habe Freundschaften gepflogen, auch während der Jahre, wo ich was anderes gemacht habe, mit Leuten, die Medizin fertig gemacht haben, und einer davon, den wir auch beide gut kennen, der Dominik Duscher, hat mir dann erzählt, was er so Spannendes in Amerika macht, und wir haben dann ein paar von diesen Ideen, sage ich mal, nach Europa gebracht, inspiriert durch seine Forschung dort, hier Dinge entwickelt und ein kleines Biotech-Unternehmen gegründet, Tomorrow Labs, wo wir, sage ich mal, interessante Wege der Zellmodulation, also Signalwege, die für die Regeneration der Zelle wichtig sind, transportiert haben, weg von einer rein medizinischen Anwendung hin in die Ästhetik. Weil, um ehrlich zu sein, vor 10, 12 Jahren war das Thema Longevity nicht groß genug, um damit Geld zu sammeln. Und das hat uns viel Freude gemacht. Wir haben das auch weiterhin beforscht, das Thema. Also wirklich Grundlagenforschung, und uns damit beschäftigt, gemeinsam mit Forschern, teilweise noch aus den USA, ob das jetzt Mayo ist oder Stanford, oder dann halt auch viel mit deutschsprachigen Unis, ETH Zürich, TU München, Tübingen. Und ich sag mal, ein Thema, was uns da immer wieder über den Weg gekommen ist, ist eigentlich eben Longevity in all seinen Formen, mit dem großen Problem, dass die medizinischen Universitäten dieses Thema jetzt nicht vollumfänglich in irgendeiner Form angehen können, weil sie einen Lehrauftrag haben. Der Lehrauftrag ist, Mediziner auszubilden. Und wir wissen, dass natürlich viele Dinge, die relevant sind für gesundes Altern, jetzt nicht strikt medizinische Intervention sind, sondern, sage ich mal, eine Veränderung von Lebensgewohnheiten, psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen und, und. Und ich habe mich immer schon dafür interessiert, hier eine gewisse Qualität hineinzubringen. Es gibt ja jetzt im Moment unendliche Informationen dazu. Aber sozusagen das auf einem akademischen Niveau irgendwo aufzubereiten und wirklich vielleicht so in Richtung eines eigenen Instituts zu gehen oder sogar eines Studiengangs, das fand ich spannend, und das haben Medizinunis nicht leisten können oder wollen, eben aus den genannten Gründen, also keine Kritik hier. Und aus dem Grund haben wir dann als Team, also wirklich einige Forscher rund um mich, das Geneva College of Longevity Science eines Tages in Angriff genommen, und freuen uns sehr, dass wir jetzt seit einem Jahr eben auch einen akademischen Masterlehrgang zu Longevity Science anbieten.
Du hast mir jetzt da enorm viele verschiedene Anknüpfungspunkte, sage ich jetzt mal, hinterlassen. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei deinem gemeinsamen Biotech-Unternehmen, mit dem Dominik gemeinsam, Tomorrow Labs heißt das ja. Was habt ihr euch da genau angeschaut? Geht es da konkret um einen Wirkstoff, den ihr entwickelt habt? Oder was war da die Secret Sauce sozusagen?
Ja, also der Dominik hat damals in den USA in einem ganz tollen Labor Wundheilungsstudien gemacht. Das ist ja das Problem, dass ältere Menschen, insbesondere an Diabetes leidende Menschen, typischerweise, ich sage jetzt vereinfacht formuliert, eine schlechtere Durchblutung haben, bettlägerig sind oder aufgrund von medizinischen Eingriffen längere Zeit im Krankenhaus verbringen und sich dann sehr oft Wunden bilden. Sie sind Wundgelegen, die nicht mehr gut verheilen. Und das ist ein Riesenproblem, was dann bis hin zu Defektdeckungen, die notwendig sind, gehen kann, also Operationen oder vielleicht sogar Infektionen zur Folge hat. Und da hat dieses Labor eben ganz clever einen Regenerationsweg genutzt, den sogenannten HIF-1-Alpha-Signalweg, der damals relativ rezent entdeckt worden ist, im Zusammenhang mit einer Sauerstoffminderversorgung der Zelle, aber der tatsächlich ein Transkriptionsfaktor ist. Das heißt, ein Mechanismus, der eine große Anzahl verschiedener Gene aktivieren kann, die alle einen regenerativen, proliferativen, gewebewachstumsfördernden Effekt haben. Also eigentlich ist das wie eine Art, Dominik sagt immer, finde ich sehr smart, wie ein Lichtschalter, der in der Zelle angeht. Das heißt, wenn eine Zelle ein Problem hat, egal ob das eine Wunde ist oder irgendwo krankheitsbezogen, zu viel Sonneneinstrahlung oder auch das Alter, also ein Dauerstresszustand für die Zelle, dann muss dieser Mechanismus aktiviert werden, um dagegen anzukämpfen über eben andere verschiedene, Downstream-Faktoren, andere Gene, die aktiviert werden. Problem ist, im Alter funktioniert das nicht einwandfrei. Und das war sozusagen, das haben die in Stanford genommen, erkannt und darauf aufgesetzt im Zusammenhang mit Wundheilungsstörungen und nach Herzinfarkten und, tolles Thema. Und wir haben eigentlich gesagt, uns interessiert das Ganze in die Ästhetik zu überführen, weil die Vorteile sind ganz klar belegbar. Und wenn man jetzt ganz simpel sein möchte, eine Haut, die besser mit Nährstoffen versorgt ist, die wieder dicker wird, kräftiger, elastischer, hat weniger Falten. Und man kann es natürlich auch in verschiedene Medizinprodukte einbringen. Also ein breites Anwendungsfeld. Und wir haben gesagt, okay, das hat ein Riesenpotenzial und das hat sich dann auch insofern bewahrheitet, weil dieser Master-Signalweg sogar einen Nobelpreis gewonnen hat 2019. Und wir haben gemeinsam eben eine Molekülfamilie beforscht, die hier eine Möglichkeit darstellt, diesen Signalweg zu modulieren, also wieder eigentlich auf ein jugendliches Niveau zurückzuverhelfen. Darum geht es ja im Körper, dass wir Dinge, sage ich mal, vielleicht auch nicht auf über 100% steigern, aber idealerweise funktionieren sie eben so, wie sie in einem gesunden, jungen Körper sind. Und das hat verschiedene positive Effekte auf das Aussehen der Haut, auf Haarwuchs und auf manche andere Dinge, die wir uns damals angeschaut haben. Also sehr, sehr spannend und, glaube ich, ein Bereich, der noch von sehr viel Bedeutung sein wird in der Ästhetik und man aber auch überführen kann in den Bereich Longevity, weil natürlich, wenn die Zelle als unser kleinster Baustein im Körper ordentlich funktioniert, dann wird das auch, sage ich mal, auf Organlevel helfen und auch für den ganzen Organismus wesentlich sein.
Super spannend. Ich meine, wir, beziehungsweise die Tomorrow Labs Forschung, eure Forschung, die hat ja auch ein bisschen Eingang in das Molecular Portfolio gefunden mit dem gemeinsamen Serum, das es bei uns auch gibt. Du hast dann den Sprung gemacht von sage ich jetzt mal, Longevity for your skin, also wenn es um Haut geht, hin zu einer Ausbildung, die welchen Leuten denn eigentlich eine Struktur bieten soll?
Du, man könnte sagen, also ich bin von einer Verkäuferrolle in eine Lehrerrolle geschlüpft, aber tatsächlich lerne ich selbst eigentlich die ganze Zeit, weil wir natürlich so eine wirklich tolle Faculty haben, also wirklich Vortragende aus 5 Kontinenten, 60 Leute und mehr. Was wahnsinnig spannend ist. Wir richten uns mit unserem Master an Menschen, die in dem Bereich einen Berührungspunkt haben, weil wir gesehen haben, bei allem Enthusiasmus für dieses Feld ist es halt noch immer sehr jung als Disziplin. Das heißt, sehr wenige mit 18 sagen jetzt, ich möchte später im Longevity-Bereich arbeiten, sondern es sind verschiedene Menschen, die jetzt da einen Einblick bekommen haben, die sagen, da gibt es für uns Optionen. Das sind sehr oft Ärzte. Rund 75% unserer Studenten im Moment sind Mediziner, die aus verschiedenen Gründen sagen, okay, entweder meine Patienten kommen zu mir und wollen schon das Thema oder ich möchte selbst einen präventiveren Zugang zu dem Bereich Gesundheitsvorsorge bieten, die sich dafür interessieren und weiterbilden und vertiefen wollen und natürlich auch sich darüber freuen, dass sie dann eben einen zusätzlichen akademischen Grad führen und der ihnen da auch eine gewisse Legitimation gegenüber dem Patienten gibt. Wir haben aber auch verschiedene Menschen, die einen ganz anderen Hintergrund haben, also was weiß ich, Regulatory, also Anwälte, die im Bereich Pharma arbeiten und natürlich auch erwarten, dass sich hier viel tun wird mit neuen Entwicklungen und auf dem letzten Stand sein wollen oder im Bereich Healthcare Administration, also mehr, sage ich mal, im Management. Die stellen jetzt, sage ich mal, alle gesamt rund ein Viertel unserer Studenten dar.
braucht man da auch, wie man es jetzt ganz klassisch kennt, wenn man an einer deutschen, an einer österreichischen Uni studiert hat, wenn ich einen Master machen will, brauche ich einen Bachelor. Ist das gewissermaßen eine Voraussetzung? Reicht das Interesse oder das Beschäftigen mit dem Thema aus oder gibt es da bei euch auch eine gewisse, sage ich jetzt mal, formale Voraussetzung dafür, dass man bei euch anfangen kann?
Also wir machen es ja in der Schweiz. Da gibt es natürlich auch strenge akademische Richtlinien, nach denen wir uns auch orientieren müssen. Wir sind zwar eine private Schule, also keine staatliche Uni, aber dennoch sozusagen von den gleichen Gesetzen geregelt. Wir müssen Acht geben, nicht nur auf die Qualität unserer Lehre und auch eine gewisse Objektivität. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Studenten so selektieren, dass sie auch in der Lage sind, diese Inhalte zu verdauen und zu verarbeiten. Ganz klar, bei einem Mediziner ist es hundertprozentig klar, dass der so das Vorwissen besitzt, um dann darauf aufzubauen. Aber wir sind, wenn ich jetzt sozusagen rein aus rechtlicher Sicht betrachte, gezwungen darauf zu achten, sein postgraduales Studium, dass es eben einen Studiengang davor gab, der muss nicht aus der Medizin sein. Das heißt, wir haben Studenten, die haben Wirtschaft studiert oder JUS oder alle möglichen Studiengänge. Wir müssen dann auch noch gleichzeitig irgendwo sicherstellen, dass sie eine Nähe zu dem Themengebiet haben. Die kann aber auch durch persönliches Interesse gegeben sein. Und, das ist vielleicht auch ganz wichtig, der Studiengang ist auf Englisch. Das heißt, wir müssen natürlich auch sicherstellen können, dass die Leute dem folgen. Das sind eigentlich die drei Voraussetzungen.
Wie seid ihr auf Genf als Standort gekommen? War da irgendwie vorrangig für euch, das wirklich in der Schweiz zu machen? Oder was waren da für euch so die Beweggründe?
Ja, also wie man, glaube ich, unschwer an meiner Sprache hört, ich bin ja kein geborener Schweizer, ich bin ja aus Wien. Die Schweiz hat sicher einen großen Vorteil. Sie hat, glaube ich, innerhalb Europas das stärkste Netzwerk oder das beste Ökosystem, was Longevity betrifft. Eine Anzahl an spannenden jungen Unternehmen, viele Kliniken, die sich in dem Bereich weiterentwickelt haben und Leistungen anbieten und noch mehr, die das machen wollen, auch Investoren. Und natürlich in so einem Umfeld, da hat man das Gefühl, dass man auch Erfolg haben kann, wenn man Lehre anbietet. Zum anderen hat die Schweiz irgendwie auch einen international sehr guten Ruf für das Thema Ausbildung im Allgemeinen und natürlich, was das Gesundheitssystem betrifft, die Lebenserwartung der Schweizer ist eine besonders hohe, auch innerhalb von Westeuropa. Das sind natürlich alles Argumente für den Standort. Und sicher auch nicht zuletzt, die Schweiz hat im Ausbildungsbereich ein relativ, wie so oft, ein liberales System, wo auch das Ministerium sagt, okay, auch wenn Inhalte so Ihnen jetzt nicht geläufig sind, das ist ein völlig neuer Studienzweig, den gibt es auf der ganzen Welt noch nicht, solange es gut genug gemacht wird, dass es sozusagen Ihren Ansprüchen genügt, bekommt man auch die entsprechende Erlaubnis. Und das zusammen hat es für uns halt einfach sehr attraktiv gemacht und ich denke, wir haben auch die richtige Wahl getroffen, weil wir, sage ich mal, ja, von dem Standort auch profitieren. Durch Glaubwürdigkeit, Genf ist sehr international, obwohl es jetzt sicher nicht die allergrößte Stadt ist, aber durch die Vereinten Nationen und viele internationale Behörden ist das ein Ort, den man kennt, der auch gut erreichbar ist mit dem Flugzeug und insofern, glaube ich, ein rundes Paket für uns.
Und was man in eurem Fall ja auch dazu sagen muss, ihr bietet das ja im Grunde remote an. Das heißt, man muss jetzt keine Verbindungen zu Genf haben, örtlicherseits, sondern man kann das auch von überall machen, theoretisch.
Solange man Schweizer Schokolade mag, kann man bei uns studieren. Nein, also es ist wirklich tatsächlich so, es ist ein Online-Studium mit gewissen lokalen Events, wo man natürlich sich austauschen kann mit dem Lehrkörper und anderen Studenten. Das ist ganz wichtig. Deswegen machen wir dieses Semestersymposium wie zuletzt in Dubai. Nachdem wir Leute ausbilden, die alle in einem Beruf stehen, da kann man nicht erwarten, dass die sich jetzt ein Jahr Zeit nehmen, das ist ein einjähriger Masterlehrgang, um mal das alles zur Seite zu legen und sich nur auf ein Studium zu fokussieren. Also das heißt, wenn man natürlich Erwachsenenausbildung macht, muss man hier einen gewissen Service-Level an den Tag legen, den wir vielleicht in unserem Studium vermisst haben ab und an. Und wir haben eben die Herausforderung, dass unsere Studenten ja auch wirklich von überall her kommen. Wir haben Studenten aus Japan, aus Indien, aus Südafrika, sehr viele jetzt aus dem Bereich GCC, also diese Middle East-Staaten, USA, Kanada, Südamerika, natürlich auch ein paar Schweizer. Und das heißt, viele verschiedene Zeitzonen und Leute, die eben unmöglich davon profitieren könnten, wenn wir sie zwingen würden, da jede Woche in irgendein Vortragsseminar zu gehen. Das heißt, unsere Lehrinhalte sind asynchron. Soll heißen, sehr vieles davon ist vorher aufgenommen oder wenn wir Live-Webinare haben, nehmen wir es dann auf und stellen es denen zur Verfügung, die halt jetzt zeitlich nicht können und haben auch sonst, glaube ich, ein sehr flexibles System, was momentan eigentlich uns immer nur gedankt wird.
Jetzt ist Longevity ja eigentlich ein sehr, also ein immer breiteres Feld. Mittlerweile ist ja eh alles Longevity. Wie war das, als du die Idee hattest, als du vielleicht an gewisse Leute herangetreten bist mit deiner Vorstellung vom GCLS? Stößt man da auf Widerstand oder wurde das breit angenommen, dass sich die Leute gefreut haben, dass endlich mal irgendjemand kommt, der jetzt versucht, dieses ganze, sag ich jetzt mal, ja, sehr breite Feld so ein bisschen zu strukturieren und zusammenzufassen und da eine strukturierte Ausbildung draus zu machen?
Gute Frage. Also wir bewegen uns da natürlich noch immer oft in einer gewissen Bubble von Leuten, die sich mit dem Thema ja schon beschäftigt haben, Interesse haben und hier nur vertiefte Informationen suchen. Da ist unsere Rolle, sage ich mal, irgendwo dieses Neues zu entfernen. Es gibt halt so viele Informationen, manches davon stimmt halt auch nicht. Und als Hochschule mit dem entsprechenden Lehrkörper hat man halt die Möglichkeit, hier auch strukturiert zu zeigen, okay, was ist denn klinisch bewiesen, was ist sicher, was ist wirksam und dem Ganzen sozusagen Struktur zu geben, wie du das gesagt hast. Und da, glaube ich, sind wir schon auch Brückenbauer, weil natürlich manche Leute dem Thema vielleicht sogar auch zu Recht kritisch gegenüberstehen, eben weil es ein Trend ist, eben weil es missbräuchlich verwendet wird und viele Leute da eine gewisse Skepsis erst überwinden müssen. Wir die Aufgabe haben, vielleicht auch ja, ein bisschen über die Wortwahl zu sprechen. Was heißt denn Longevity? Wofür steht es? Was sind denn unsere Ziele? Also ich würde sagen, wir sind vermutlich in dem Bereich trotzdem eine eher konservative Stimme am Ende des Tages, weil wir natürlich bei den Inhalten, die wir vermitteln, etwas vorsichtiger sein müssen und auch schauen müssen, dass das alles Hand und Fuß hat. Und insofern, glaube ich, sind wir vielleicht als Sprachrohr zu jenen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, eine ganz gute Quelle, weil man weiß, okay, gut, da ist es jetzt nicht so aufgeregt und vielleicht so ganz so marktschreierisch, wie das da oder dort üblich ist.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com. Ich weiß ja, dass ihr auch neben dem Master auch an anderen, ich sage jetzt mal, Ausbildungsplänen oder verschiedenen Programmen arbeitet. Ihr habt ja auch jetzt in Dubai den Board Certified Longevity Physician auch vorgestellt. Ist da noch was weiteres geplant, auch für gewisse andere Zielgruppen, sage ich jetzt mal, wo ihr da ja gerne Awareness schaffen möchtet?
Absolut. Also es ist ganz klar, wir haben uns natürlich zur Aufgabe gemacht, mit dem Schwierigsten zu beginnen, auch aus Reputationsgründen. Das war uns sehr wichtig, zu zeigen, dass wir einen akademischen Lehrgang bieten können. Aber man muss halt auch fair sein und sagen, es ist nicht jeder in der Lage, dieses zeitliche Commitment zu geben. Und das ist auch ein Studienlehrgang, der heißt Longevity Science. Das heißt, nicht alles davon ist jetzt pragmatisch, manches ist davon wissenschaftlich. Wir beschäftigen uns eben mit Dingen, die hohe Relevanz haben, aber, sage ich mal, präklinisch sind, die im Labor passieren, in der Petrischale, an irgendwelchen Modellorganismen, die so für den Menschen jetzt noch nicht einsetzbar sind oder vielleicht auch aus regulatorischen Gründen gar nicht verwendet werden können. Jetzt gibt es natürlich Ärzte, die sagen, wir interessieren uns für das Thema, aber, und das ist nachvollziehbar, die interessieren sich für die Dinge, die sie heute mit ihren Patienten umsetzen können. Welche diagnostischen Tools, welche Interventionsmöglichkeiten und, und. Und genau für diese Ärzte haben wir gesagt, okay, Mediziner müssen sich ja fortbilden. Das ist ja, sage ich mal, irgendwo eine der Aufgaben, die gestellt wird mit Fortbildungspunkten und allem Weiteren. Da wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, in diesen Bereich zu gehen und haben eben einen ersten Kurs geschaffen, den wir dann auch weitere folgen lassen, um sich noch weiter zu vertiefen, wo man eben in, sage ich mal, mehreren kurzen Wochen sich in das Thema einarbeiten kann und dann da seinen Patienten, glaube ich, einen Mehrwert bietet. Es endet ja nicht mit dem Arzt. Der Arzt ist ja, sage ich mal, im Sinne der Longevity-Medizin ein zentraler Knotenpunkt, ein Kommunikator, der aber selbst dann wiederum mit einem Team an Leuten arbeitet, direkt oder indirekt oder mit Unternehmen. Tests wie der eure, der natürlich eingesetzt wird im klinischen Alltag, um Tendenzen zu erkennen, um biologisches Alter festzustellen, um rundherum Maßnahmenpakete zu schnüren. Damit seid ihr natürlich ein Partner der Ärzte. Und da gibt es weitere, ob das jetzt, sage ich mal, das Genetiklabor ist oder eben der am Ende des Tages, auch wenn wir davon sprechen, wie viel Einfluss hat diese Lebensstilveränderung, dann ist das auch der richtig ausgebildete Fitnesstrainer oder Ernährungsberater und. Das ist jemand, der sich mit AI auseinandersetzt, weil wir natürlich unendliche Datenmengen entstehen lassen, die ja ein Arzt selber nicht auswerten kann. Das heißt, der Arzt hat eine zentrale Rolle, braucht aber ein gutes Team. Und das Team, da wollen wir natürlich auch helfen in der Ausbildung und wir gehen damit sozusagen in diese dritte Säule. Eine Säule ist das akademische Studium, die zweite Säule sind die Mediziner, die wir ausbilden, wo man auch als Anbieter eine Akkreditierung leisten muss, bei der Ärztekammer etwa. Und dann die dritte, sage ich mal, irgendwo Professional Education, wo man sagt, okay, wir wollen einen Certified Longevity Coach machen, der eben, sage ich mal, Fitnesstraining aus ein bisschen einem anderen Gesichtspunkt heraus betreibt, wo es darum geht, wie altere ich gesund oder wie vermeide ich, dass ich im Alter gewissen Problemen begegne? Also da geht es dann jetzt nicht darum, nur gut auszusehen, sondern eben wirklich funktionell Kraft zu entwickeln. Bei Trainingsplänen, wenn die Leute älter werden, auch darauf einzugehen, dass ich, sage ich mal, Regeneration hervorstreiche, dass ich so Dinge trainiere wie Grip Strength, also die Möglichkeit, dass ich im Alter dann noch vielleicht meine Einkaufstüten schleppen kann. Da kann man sehr gezielt ausbilden und ich glaube, das ist wichtig, weil wir uns natürlich jetzt durch diesen Trend, der entsteht, in eine Richtung bewegen, wo Longevity plötzlich auch in einem Fitnessstudio, in einem, sage ich mal, Hospitality-Umfeld, in Hotels angeboten wird, in Wellness-Centern und überall dort, wenn es geht, würden wir gerne, dass hohe Qualität geboten wird und dazu braucht es halt Ausbildung.
Jetzt, wenn es mich nicht ganz täuscht, es gab ja jetzt das zweite Semestersymposium in Dubai, das heißt, der erste Lehrgang, der geht ja jetzt dann schön langsam zu Ende. Wird wahrscheinlich noch bis zum Sommer, bis zum Herbst gehen. Und Teil von der Ausbildung ist ja auch eine Abschlussarbeit, eine Masterarbeit. Was war da so für dich das spannendste Thema? Ich meine, du bist ja Präsident, du hast sicher das ein oder andere Thema grob mal durchgelesen. Vielleicht gibt es auch schon gewisse Studenten, sage ich jetzt mal, die mehr Fortschritt gemacht haben als andere. Was sind da so für dich so zwei, drei spannende Themen, mit denen sich die Studenten bei euch beschäftigen?
Also das ist in der Tat sehr spannend, weil unsere Studenten, glaube ich, dadurch, dass die alle schon in einem Berufsfeld drinnen stehen, jetzt keine normalen Studenten sind, wie sich das vielleicht der Zuseher so vorstellt, sondern wir haben zum Beispiel den Clinical Director von Roche als Studenten, der dann aber auch gleichzeitig bei unserem Semestersymposium vorträgt, also hoch ausgebildete Mediziner und Forscher, die eben, weil sie sich mit der Materie beschäftigen, auch dessen bewusst sind, dass sie vielleicht in einem Teilbereich hochaktuell ausgebildet sind, aber in anderen Sachen aus persönlichem Interesse oder beruflichen Gründen sich weiterbilden wollen. Und die kommen natürlich auch mit ganz spannenden Themen heran. Ich denke, einer unserer Vorteile als privates Institut ist, dass wir manches Mal mehr Flexibilität haben, wenn es um solche Arbeiten geht, dass man Themen herausfiltert oder gemeinsam erarbeitet mit den Studenten, die für sie praktische Relevanz haben. Und Beispiele dafür wären, dass man jetzt Positionspaper zum Beispiel entwickelt mit einem Pharmaunternehmen, wie die traditionelle Pharmabranche in diesen Bereich hineinwachsen könnte. Was ja eine gewisse Herausforderung ist, weil, wie wir wissen, Alter noch nicht als Krankheit anerkannt ist. Und dann geht es natürlich um Dinge wie Vergütung und Ähnliches. Und da ist eine Branche wie die Pharmabranche, die natürlich konservativ agieren muss, gefragt, da jetzt langsam den Weg hin zu unternehmen. Man kann mit einem Arzt gemeinsam klinische Guidelines entwickeln. Man kann natürlich auch mit jemandem, der aus dem Forschungsbereich kommt, sehr oft aus dem privaten Bereich, neue Substanzen beforschen oder Tests gemeinsam entwickeln. Also das Gebiet ist riesig und unsere Aufgabe ist natürlich immer, jeden der Studenten mit einem entsprechenden Mentor zusammenzuführen. Und das sind Dinge, die sind ganz toll. Also der große Vorteil ist, ich lerne jeden Tag dazu. Also es ist wirklich ganz selten, glaube ich, dass man als Lehrer das Gefühl hat, man wird selber sozusagen, man profitiert auf täglicher Ebene neu von den Dingen.
Spannend. Du bist ja jetzt in deiner Funktion, sage ich jetzt mal, auch schon sehr viel rumgekommen, hast sehr viele Kontakte geknüpft und einfach ein gutes Netzwerk aufgebaut. Wo auf der Welt, sage ich jetzt mal, klar hast du wahrscheinlich noch nicht alle Ecken irgendwie auf Longevity geprüft, aber wo würdest du sagen, tut sich momentan am meisten? War das Dubai? War das ein Grund, wieso ihr da jetzt das zweite Semestersymposium gemacht habt oder was waren da so deine Eindrücke?
Ja, also wir haben uns überlegt, diese Semestersymposien, wir haben das erste in Genf gehabt, wir haben das zweite jetzt in Dubai gemacht. Warum ist das ein Wanderzirkus? Weil natürlich unsere Studenten überall verteilt sind. Und man muss ehrlich sagen, dass so schön die Schweiz ist, sie ist auch teuer, sie ist gar nicht so leicht von überall aus zu erreichen. Wir haben sehr viele Studenten aus aus diesen Golfstaaten und auch Indien und generell aus dem asiatischen Raum, für die ist Dubai einfach anzufliegen. Also das war mit ein Grund für diese Entscheidung. Und dann haben wir uns gedacht, okay, machen wir das Event doch auf, lassen wir doch auch einfach andere teilnehmen, weil das spannend ist für unseren Lehrkörper, für die Studenten und insgesamt diesen Austausch. Und dann bekommt man natürlich ein Gefühl dafür. Und was wir gesehen haben, ist, dass natürlich ja, UAE im Speziellen, aber sicherlich auch andere Länder wie der Oman oder Saudi-Arabien, diesem Bereich extrem offen gegenüberstehen, diesem Forschungsfeld. Das hat sicher verschiedene Gründe. Also wir sehen diese sogenannten Longevity Hubs sind aus irgendeinem zufälligen Grund oder gar nicht so zufällig meistens Gegenden, wo die Leute tendenziell über recht viel Geld verfügen, weil natürlich Präventionsmedizin Geld kostet, weil sich Ärzte Zeit nehmen müssen und das muss man bezahlen können. Und deswegen ist kein Zufall, dass das in Kalifornien zu sehen ist und in der Schweiz zu sehen ist und in Singapur und eben in Dubai, wo viel Geld vorhanden ist, dass die Leute in ihre Gesundheit investieren. Aber speziell jetzt eben dort sind die Behörden und die Regierung sehr offen den Themen gegenüber. Das sind junge Gesundheitssysteme, wo auch gewisse Probleme bestehen. Ich habe zwar jetzt schon einige Male darüber sozusagen mit Leuten diskutiert, ist es wirklich ein genetisches Problem oder ist es nur Lebensstil? Aber Tatsache ist, Diabetes ist extrem im Vormarsch in diesen Ländern. Die haben eine sehr ungesunde Lebensführung mit zu wenig Sport und ungesundem Essen. Und das spürt man natürlich. Dann kommen auch noch gewisse genetische Faktoren dazu, die einfach historisch zu erklären sind, wo die Leute in Dubai mittlerweile, gibt es ein staatliches Genomprojekt, wo sozusagen jeder Bürger oder jeder Emirati zumindest einen Gentest macht, um zu schauen, ob wenn er jetzt heiratet, es irgendwelche Probleme geben könnte. Und das alles zusammen ist natürlich völlig anders als hier. Wir haben in Westeuropa noch immer eine gute medizinische Versorgung mit einer hohen Lebenserwartung. Da gibt es natürlich viele, die zu Recht sagen, es gibt schon Probleme und es könnte besser sein. Aber tatsächlich, wenn man uns jetzt befragt und wir erzählen wahrscheinlich von unseren Großeltern, wie lange die gelebt haben, dann muss man zugeben, viele davon haben ein sehr stolzes Alter erreicht. Die Frage ist, haben sie auch eine hohe Lebensqualität genossen in ihren letzten Jahren? Da könnte man ansetzen, finde ich. Eben durch die Dinge, die wir jetzt bei Longevity Science sehen, die sich entwickeln, die Möglichkeiten. Aber klar, es ist unglaublich dynamisch da unten. Nicht nur, weil sie sich für das Thema interessieren, sondern weil dort alles Neue aufgesaugt und aufgenommen wird. Und die Regierung sagt, wenn das Geld ins Land bringt, dann unterstützen wir das auch. Also das ist sowohl die Menschen, die dort dynamisch als Unternehmer sind, die das suchen als Möglichkeit für sich, aber auch der Staat, der sagt, okay, das funktioniert, wir setzen Anreize und wollen Medizintourismus, wir wollen Unternehmen ansiedeln und, und. Also ist natürlich ein spannendes Umfeld, um da mit Leuten und Unternehmen in Kontakt zu kommen.
Einerseits ist es natürlich, sind das einfach Regionen, wie du schon sagst, wo sehr viel Geld dafür zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen das Gesundheitssystem an sich, wenn man sich das anschaut. Das sind eher Regionen, Staaten, Teile von Ländern, wo es einen sehr hohen Grad an privater Gesundheitsvorsorge gibt, wo man natürlich auch das Geld in die Hand nehmen muss. Glaubst du auch, dass da die Bereitschaft so ein bisschen größer ist und auch die Offenheit gegenüber Prävention, gegenüber Eigenverantwortung, wenn es um Gesundheit geht? Ich meine, ich denke jetzt nur in Deutschland und Österreich, da hat man ein sehr umfangreiches Gesundheitssystem. Zum Beispiel in Österreich, wir sind ja beide Österreicher, kann man ab 18 alle 2 Jahre zur Vorsorge gehen und die Krankenkasse zahlt das auch. In den Ländern ist die Bereitschaft für diese Longevity-Angebote noch nicht so da. Glaubst du, das spielt eine Rolle? Einfach dieser höhere private Anteil an Gesundheit, den man halt leisten muss in den Ländern, wo Longevity schon bekannter ist?
Ja, klar. Das sind alles Länder, wo, sage ich einmal, auch wenn wir jetzt dort keine klassische Demokratie erleben, wie wir das gewöhnt sind, aber eine relativ starke freie Marktwirtschaft herrscht, wo die Leute sich selbst überlassen sind und dann auch investieren müssen. Und das hat auch zur Folge, dass manches Mal, wenn dort die Leute von Longevity reden, das jetzt gar nicht dasselbe bedeutet, wie worüber wir zwei sprechen. Es ist oft klassische Medizin. Also ich war da auch schon in Longevity-Kliniken. Ja, da wird Stammzelltherapie und wildes Zeug gemacht. Und in anderen gehst du hinein und dann kriegst du als erstes eine Zahnuntersuchung, weil sie sagen, ja, da gibt es vielleicht irgendwelche Entzündungsherde, die wirklich systemische Probleme bereiten können. Es ist natürlich anders zu sehen in solchen Ländern als hier. Das Angebot ist unglaublich vielfältig, von groß bis klein, von schlecht bis gut. Und auch da wieder Lehre, Ausbildung kann natürlich dazu führen, dass am Ende der Patient profitiert. Wo ein Unterschied ist, dass natürlich die ganz großen Gesundheitsversorger dort auch auf diesen Trend aufspringen. Der größte von ihnen, glaube ich, in dem Markt ist Pure Health. Letzten Endes ein staatliches Konglomerat an Krankenhäusern, 45 Krankenhäuser, 300 Kliniken, wo es eben einen eigenen Clinical Director Longevity gibt und auch einen, sage ich mal, Commercial Director, deren Aufgabe das ist, diesen Bereich wachsen zu lassen, in jedes der Krankenhäuser ein ganzes Stockwerk, eine Klinik zu bauen, was natürlich toll ist, weil die auf die klassischen ganzen Diagnostiker zurückgreifen kann, die eben ein Krankenhaus zur Verfügung hat und auch in diesen 300 Kliniken für diese Erstversorgung überall einen Spezialisten zu haben, der die Leute dann weiterbringt, also in diese großen Kliniken. Also ja, es ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir ein System haben, auf das wir uns lange Zeit verlassen haben und auch gut funktioniert hat und das heute vielleicht vor dem Hintergrund, sage ich einmal, ja, auch irgendwo einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur, einer eben steigenden Lebenserwartung, einem gleichbleibenden Pensionsantrittsalter mehr oder minder, nicht mehr so richtig funktioniert und wir dafür gleichzeitig auch eben eine Verschlechterung der Situation sehen. Also in Österreich, sicherlich während meines Lebens, merke ich, dass jetzt eigentlich meine Freunde alle nur mehr privat zum Arzt gehen, weil sie sagen, ja, theoretisch besteht die Möglichkeit, eine gute Versorgung zu bekommen, aber tatsächlich, wenn etwas akut ist, dann möchte ich halt nicht warten, dann möchte ich, dass es mir sich der Arzt Zeit nimmt. Und ja, das, am Ende des Tages kann ich das nur garantieren, wenn ich auch Geld in die Hand nehme, weil am Ende des Tages, ja, muss der Zeit investieren und Zeit ist nun mal Geld.
Glaubst du, diese Bereitschaft wird dann bei uns auch wachsen? Diese Offenheit für Longevity, sage ich jetzt mal?
Ja, ganz sicher. Also das ist einfach ein großer Trend, dem kann man sich heutzutage nicht entziehen, also nirgends. Die Frage ist sozusagen, machen wir es zum richtigen Zeitpunkt richtig? Viele von diesen Ländern, diesen jungen Ländern, schauen nach wie vor nach Europa und haben den Eindruck, dass wir ja ein Vorbild sein können. Und wir sollten halt wirklich unser Möglichstes tun, dass zumindest der Eindruck nicht verschwindet, weil von dem leben wir am Ende des Tages auch. Egal wie beeindruckend die Kliniken dort sein mögen, ich weiß, dass dann viele von den reichen Herrscherfamilien, die lassen sich dennoch in der Schweiz, auch in Österreich hoffentlich und in Deutschland, aber jedenfalls auch in UK behandeln, bringen dort die Kinder zur Welt und haben das Gefühl, die medizinische Versorgung sei dort besser. Auch für Longevity wird das sozusagen dieser Vertrauensvorschuss gegeben. Liegt an vielen Dingen. Es liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir hier eine schöne Natur zu bieten haben, Dinge, die künstlich machen müssen. Die Frage ist sozusagen, die europäische Longevity-Medizin wird anders aussehen als in diesen Ländern, weil wir konservativer sind in unseren Regelwerken. Es wird der Mediziner hier sicher zu keinem Zeitpunkt jemals die Dinge anbieten können, die dort im Moment vorherrschen. Die Stammzelltherapie, wo du gar nicht weißt, was du da hineingespritzt bekommst oder irgendwelche wilden Peptide. Es scheint so, als ob unter Trump die FDA liberaler wird. In Europa sehe ich das jetzt nicht kommen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf die Dinge beschränken, die uns hier möglich sind. Der schöne Vorteil dabei, das sind Sachen, die langweilig klingen mögen, eben wie Lifestyle Intervention, aber die sind dafür die klinisch belegten. Das heißt, wir haben eine Chance. Wir müssen die Leute herbringen, wir müssen sie länger da behalten, weil Longevity-Medizin ist typischerweise nichts, was durch einen einmaligen Eingriff passiert. Das ist jetzt nicht wie, ich gehe mir die Lippen einmal aufspritzen und das ist es mit dem Ergebnis, sondern ich muss ja dranbleiben, ich muss ja zurückkommen. Der Arzt muss die Möglichkeit haben, das anzupassen. Wir müssen nicht nur eine Baseline ermitteln, wir müssen ja laufend zum Beispiel testen, was ja auch mit euren Produkten geht, um zu schauen, wie ist der Level, wie ist der Stand, habe ich jetzt das richtige Ziel erreicht? Und das gibt uns eine Chance und auch jetzt auf Ebene des jeweiligen Arztes eine Riesenchance, weil er die Patienten dazu bekommt, zurückzukommen. Und ich glaube, das ist doch eine nette Sache. Wir müssen halt echt an uns arbeiten und versuchen, dass wir dieses Thema seriös aufarbeiten und vielleicht auch gewisse Widerstände überwinden, die ja da und dort sicher noch unter den Medizinern vorherrschen und die das halt abtun als einen doofen Trend oder sagen, das gehört in die Hände weniger. Sehr viele Diskussionen zum Beispiel mit sehr guten Longevity-Ärzten, die aber Internisten sind, die sagen, es sollten nur Internisten machen. Finde ich jetzt grundsätzlich falsch. Von der Persönlichkeitsstruktur ist ein Internist jemand, der sich natürlich bereits in der Vergangenheit viel Zeit für seinen Patienten genommen hat, genau hingehorcht hat, mit Tests gearbeitet hat. Also der ist natürlich sehr gut dafür geeignet. Aber das heißt nicht, dass jemand anders, ein Mediziner, nicht auch hervorragende Arbeit leisten kann.
Ich habe auch mit vielen Leuten generell über dieses Thema Longevity geredet, über die Bereitschaft von der Gesellschaft. Und du hast auch so einen wichtigen Punkt angesprochen, wo du gesagt hast, dass es immer was Langfristiges. Und alle, die jetzt schon im Bereich irgendwie tätig sind, die wissen auch, dass es nichts ist, was man, wie du sagst, mit ein, zwei, drei Therapien irgendwie angeht, sondern es geht eben genau darum, dass man so eine Art Companion hat. Und Longevity muss dieser, unter Anführungszeichen, dieser medizinische Companion sein, wo man die Leute einfach regelmäßig nachverfolgt und gesunden Leuten hilft, weiterhin gesund zu bleiben. Das ist aber wiederum auch der Grund, wieso sich da bei manchen Leuten ein bisschen eine Skepsis breit macht und sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals diese, unter Anführungszeichen, kritische Masse mal erreichen, ob wir jemals mal genügend Leute erreichen, damit diese Longevity-Therapien, die momentan noch sehr teuer sind, irgendwann auch mal billiger werden, weil am Ende ist das alles nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und wenn man ein Labor hat, das nur 100 Tests auswertet, ist das natürlich teuer. Wenn das jetzt 10.000 Tests am Tag macht, ist das natürlich viel, viel billiger und viel, viel mehr Leute könnten sich diesen Test zum Beispiel leisten oder bei Supplements oder was weiß ich. Glaubst du, dass wir den Punkt mal überschreiten oder ist deine Einstellung da eher so, Longevity ist vielleicht mal so ein 10-20% Thema, aber nichts für die 80 oder 90%?
Also ich glaube schon fest daran, dass es eins ist für die 90 und das hoffe ich auch. Ich vergleiche das oft mit dem Thema Public Health. Also in Wahrheit diese starke Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer ist ja darauf zurückzuführen, dass wir vor 100, 150 Jahren draufgekommen sind, dass man Krankheitserreger erkannt hat, also von der Wissenschaft her verstanden hat, warum werden Leute krank und dann beginnen konnte, sage ich mal, dem vorzubeugen in größeren Wohnsiedlungen, wo man sich früher vielleicht nicht bewusst war, wie wichtig es ist, dort entsprechende Abwasserkanäle zu haben, um damit zu verhindern, dass Krankheitserreger sich ausbreiten können oder frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Das war ja ein Riesenthema. Und das ist aber erst dann ein Thema geworden, als ich verstanden habe, warum entstehen diese Probleme. So ähnlich ist es jetzt. Durch Proteomics, Analysen, Epigenetik wissen wir auf einmal, warum es wichtig ist, uns zu bewegen, richtig zu ernähren. Das hat jeder im Ohr, jeder weiß es. Die Großeltern wussten, es ist ja nichts Neues. Aber wir haben plötzlich die Wissenschaft dazu, die uns das sozusagen ganz klar macht. Wir wissen, warum in DCM, was weiß ich, Kurkumin immer schon verwendet wurde und, und. Also wir wiederentdecken vieles und haben aber die Wissenschaft, die uns jetzt anleitet und das klar macht. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, Verhalten zu verändern. Und da haben wir auch einen Megatrend, AI oder Machine Learning oder generell halt sozusagen IT, die uns helfen kann, die Leute daran zu erinnern. Wir sehen ja, die Menschen sind alle sehr kompetitiv. Das kann in schlechte Bahnen gehen, wenn ich jetzt lauter junge Mädchen habe, die sich um die Wette hungern. Oder ich kann sozusagen diesen gleichen kompetitiven Charakter stärken, um zu sagen, okay, schauen wir, dass wir alle gesünder werden. Und das sieht man jetzt auch schon. Also wenn ich zu Hause auf meinem Fahrrad sitze, dann habe ich da auch schon eine Rangliste, wer ist wie weit geradelt und so. Und das soll mich motivieren, dass ich mehr dafür mache. Finde ich positiv, wenn es uns irgendwie anleitet, sozusagen umzudenken. Und wir haben jetzt den Punkt. Wir haben jetzt so wie eben damals Public Health vor 150 Jahren, wir wissen, warum es so ist. Wir haben sicherlich noch nicht alles erkannt, aber wir sind auf einem guten Weg. Und damit werden wir dieses veränderte Denken einleiten. Und dann werden wir mehr Nachfrage haben, dann werden die Preise sinken und dann wird das immer mehr Leute erreichen. Und klar, an manchen Orten wird das zuerst relevant sein, weil wenn ich jetzt nach Afrika blicke oder auch Indien, dann habe ich dort natürlich akute, große Probleme. Da darf ich mich jetzt mal mit ruhigem Gewissen noch kümmern um andere Dinge. Da geht es nicht um die Frage, ob die jetzt mit 85 gesünder bleiben und vielleicht 95 werden, sondern die wollen einmal gesund 50 werden. Aber ich sage mal, dort, wo wir schon so weit sind, ja, da hoffe ich auf die 80-90%.
Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Und ich glaube vor allem, dass dieses Thema KI, was ja jetzt auch erst irgendwie in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen aufgekommen ist, uns da vor allem sehr viel weiter voranbringt, weil wir hatten diese ganzen Innovationen, die gab es ja auch schon, man hatte so viele Tests, man konnte so viel messen, nur das waren so viele Daten, das konnte sich ja niemand anschauen. Kein Arzt, kein Therapeut, kein Coach in der Praxis hat so viel Zeit, dass er sich damit komplett auseinandersetzen kann, deswegen braucht man halt einfach diese Unterstützung und ja, die ist jetzt da und ich glaube, das wird uns noch dass wir das ganze Projekt sehr beschleunigen.
Absolut. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir in unserem Curriculum da eben so einen 360-Grad-Blick haben. Weil es ist eben nicht nur die medizinische Intervention ganz strikt. Medizin, Pharmazie spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Aber bereits bei den Supplements, um jetzt da sozusagen in euer Kernthema zu gehen, ist es ja oft eine Frage nicht der Substanz, die ich zu mir nehme, sondern eigentlich meines Wohnorts. Ist das jetzt Essen, also ein Supplement? Ist das eine Chemikalie, die ich unerlaubt oder sozusagen ohne eine gesundheitliche Empfehlung von irgendjemandem einnehme? Oder ist es vielleicht schon ein Medikament? Also Melatonin ist in der Schweiz ein Medikament, ist hier ein Supplement und sehr viel trennt uns ja nicht an der Distanz. Also ja, es sind all diese Dinge wichtig. Wir brauchen eben dann psychologische Faktoren, ohne da jetzt hier zu viel drauf eingehen zu wollen, spielt das eine unglaubliche Rolle. Disziplin im Alter, weil es immer schwieriger wird, Dinge auf sich zu achten und so durch Lebenseinflüsse und einfach weil die Knie tun weh, also dann Sport machen und sich dann nochmal hochplagen, ist halt schwieriger. Mentale Dinge wie eine Aufgabe im Leben für sich zu haben, das ist auch ganz wichtig. Also all das spielt eine Rolle und dann natürlich die Technik AI kann extrem hilfreich sein. Das kann auf einem sehr hohen Niveau passieren, wenn ich sage, bei euren Tests, die Auswertungen, wo es halt wirklich Machine Learning braucht, um diese Unmenge an Daten sinnvoll zu verarbeiten und dem Arzt zu helfen und etwas an die Hand zu geben, was er mit seinen Patienten einsetzen kann. Oder auf einem sehr niedrigen Niveau, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Ring, der mir sagt, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Die Frage ist gar nicht so oft, ob ich es dann immer brauche bei diesen Apps, aber wenn es etwas ist, was mir hilft, eben mich selbst an der Nase zu nehmen und Dinge zu verbessern und mich gesünder zu machen, wunderbar.
Es geht ja vor allem um diese Objektivierung, glaube ich, weil klar hat man ein subjektives Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, ich kann sagen, ich fühle mich heute fit, ich fühle mich heute gut, aber der Teufel steckt da gewissermaßen natürlich auch im Detail. Oder man fühlt sich auch, wenn man vielleicht am Vortag nur ein Glas Wein getrunken hat oder ein Bier getrunken hat, fühle ich mich am nächsten Morgen zwar auch fit, objektiv gesehen bin ich aber etwas weniger ausgeschlafen, habe etwas weniger Energie und so weiter und so fort. Und da helfen diese Tools halt einfach, da ein bisschen Struktur reinzubringen und uns ständig daran zu erinnern,
nicht zu viel Wein zu trinken.
Nicht zu viel Wein zu trinken oder was tut mir denn eigentlich gut, was tut mir denn schlecht, weil es halt auch super individuell. Also das muss man ja natürlich auch dazu sagen. Das ja auch noch, das macht es ja nicht einfach, das Thema so richtig breit rauszubringen, weil man kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, für alle ist es jetzt gut, 3000 internationale Einheiten Vitamin D zu nehmen oder so und so viel Melatonin zu nehmen, weil dann schläfst du irgendwie besser. Das geht schlichtweg nicht. Und ich stelle mir vor, dass das auch bei euch in der Lehre nicht ganz so einfach ist, diese Individualität von einem Menschen auch wirklich abzubilden.
Ja, die Menschen wollen Abkürzungen und einfache Lösungen. Das ist halt bei Gesundheit nicht immer so möglich. Also ja, in der Akutversorgung, wenn das Bein gebrochen ist, kriegt jeder einen Gips. Und bevor man stirbt, gibt es auch ein paar Sachen, die man, sage ich mal, vorher abhakt. Aber in diesem Präventiven vor allem muss man halt sehr individuell arbeiten. Und das braucht Zeit, das macht es auch so teuer, was wir vorher schon besprochen haben. Aber wie gesagt, das gibt uns Riesenchancen. Und ich glaube da fest daran, dass sich das positiv weiterentwickeln wird mit diesem vielen Interesse, was jetzt in den Bereich hineinfließt. Man muss eben versuchen, dass es auch auf einem hohen Niveau bleibt. Das ist immer die Gefahr bei so einem Trend, dass die Menschen, ja, am Anfang stehen sie ihm kritisch gegenüber, aber die warten ja nur darauf, dass sich das bewahrheitet, dass das nur Humbug ist, dass das ja nichts bringt. Und das wäre total schade, weil wir haben hier eine Chance. Und man kämpft eben dagegen an. Also es ist ja schon die Erklärung des Begriffs Longevity oder ist es jetzt Healthy Longevity oder reden wir nur von Healthspan? So viele Begriffe, das verwirrt ja auch schon den, der sich erstmalig damit beschäftigt.
Stichwort Forschung. Die meisten Unis, die man so kennt, die haben alle irgendwie eine Forschungsabteilung, die leisten da in dem Bereich was. Zum Erkenntnisgewinn sage ich jetzt mal, wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da auch irgendwelche Projekte? Ich meine, ihr seid ja noch ganz, ganz jung und frisch, sage ich jetzt mal. Aber ist da was geplant? Läuft da vielleicht schon was? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Einblick geben.
Absolut. Das ist natürlich ein ganz ein wesentlicher Bereich. Es ist schon richtig, als private Hochschule hat man natürlich nicht den Zugang zu den staatlichen Fördertöpfen. Soll heißen, wenn wir jetzt etwas publizieren und eine Forschung machen, heißt das nicht, dass wir dann danach irgendeinen Grant bekommen oder sonst etwas. Das ist natürlich ein Problem. Wenn wir Forschungsprojekte machen, müssen wir die gegenfinanzieren aus dem, was wir, sage ich mal, für unsere Lehre von den Studenten als Verdienst haben. Und das schränkt uns sicherlich ein und wir versuchen dem zu begegnen, indem wir Kooperationen machen. Kooperationen auf Klinikebene oder auch mit anderen Hochschulen, um hier Dinge einzubringen. Und manchmal passiert es dann halt eben auf individueller Ebene, wenn wir Masterarbeiten haben, wo eben ein Forschungsprojekt angeschlossen ist. Also ja, wir bemühen uns. Ich würde sagen, das ist eben eine weitere Mission neben der Ausbildung für uns, wo wir sagen, wir wollen natürlich auch zu diesem Erkenntnisgewinn beitragen auf unsere Art und Weise.
Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, was glaubst du, dass das GCLXS noch so bereithält in den nächsten 5-10 Jahren? Wo siehst du so ein bisschen deine Ziele mit dem Projekt?
Naja, die Ziele, glaube ich, ist mal zum einen dieses Wachstum. Wir haben jetzt geschafft, dass wir mittlerweile eine sehr internationale Studentenschaft haben, aber das sind natürlich dennoch geringe Zahlen. Das heißt, hier das wachsen zu lassen, gemeinsam mit einem, für Sie, für die Studenten einen Erkenntnisgewinn und für uns sozusagen eine Vergrößerung der Wahrnehmung dessen, was wir tun. Wir sind halt die erste Hochschule weltweit, die sich jetzt explizit dem Thema annimmt. Ich glaube, es werden weitere Folgen, was ich total begrüße und überhaupt nicht jetzt als Konkurrenz verstehe. Und wir wollen natürlich dann eben auch in den Bereich hineinwachsen, wo nicht Mediziner andere Unternehmen sich damit beschäftigen wollen, weil wir sehen halt jetzt, es gibt viele Wellness-Hotels, die das Thema nehmen, wir sehen die ersten Fitnessstudios in dem Hintergrund. Ich finde das alles positiv, aber es sollte halt richtig gut sein. Und ich glaube, das geht am einfachsten dann, wenn du gute Ausbildungen hast. Das heißt, wir sehen unsere Mission langfristig im Bereich Lehre. Unsere Aufgabe ist sicher nicht, das ist uns auch durch die Schweizer akademischen Richtlinien verboten, irgendwelche Produkte zu entwickeln oder zu vertreten oder eben ein Endorsement zu geben. Wir müssen diese Neutralität, diese Objektivität behalten. Und natürlich sind Themen wie Forschung und all das spannend. Wir wollen Informationsveranstaltungen machen. Also es muss jetzt auch nicht immer auf individueller Ebene sein. Wir überlegen auch, ob wir zum Beispiel mit dem Unterrichtsministerium für Kinder einen sozusagen nicht Lehrgang machen, aber Informationen aufbereiten, dass sie auch für Kinder spannend und praktisch sind, weil die hören ja auch schon das erste Mal von den Eltern, bitte iss nicht dauernd Zucker und geh doch raus und spiel, statt jetzt wieder vor der Spielkonsole zu sitzen. Und vielleicht kann man auch da schon Bewusstsein stärken. Also das sind alles Aufgaben für uns und ich könnte mir vorstellen, dass wir damit natürlich in sehr vielen Märkten hineingehen können. Die Frage ist, ab wann muss man das auch irgendwo anpassen, unser Angebot? Weil jetzt ist es ja Englisch, spricht halt nicht jeder Englisch und vor allem, wenn wir dann, das können wir bei sehr vielen Medizinern vermutlich voraussetzen, aber wenn ich jetzt denke an China oder andere Märkte, wo jetzt, sage ich mal, Fremdsprachenkenntnisse gering sind, muss man vielleicht ein lokalisiertes Angebot möglicherweise gemeinsam mit einem Partner vor Ort entwickeln. Wir sind auch in UAE im Gespräch mit einer Universität, ob man nicht unseren Studienlehrgang dort in so einem Dual-Degree-Programm lokal akkreditiert. Also das ist natürlich auch ein Thema, dass wenn man akademische Lehre anbietet, dass man ja ein akkreditiertes ein Master geben möchte, damit die Leute dann darauf aufbauend auch weiter sich entwickeln können. Und also damit ist wahnsinnig viel zu tun. Ärzteausbildung muss man natürlich auch in jedem Land in Wahrheit eigens mit der Ärztekammer oder dem entsprechenden Entscheidungsorgan abklären, dass die Fortbildungspunkte vergeben werden. Also unglaublich breites Feld und viel zu tun und wir freuen uns, dass wir uns da sehr fokussieren können. Ich kenne Leute in dem Bereich, die glauben, alles machen zu können. Das geht halt nicht. Also ich bin der Meinung, ich kann jetzt nicht Gesetzgeber spielen, Spielregeln vorgeben, dazu selber eine Klinik betreiben, dann Produkte verkaufen, dazwischen Forschung machen und dann auch noch Lehre. Also ich bin sehr froh in der Rolle, nur Lehrer zu sein und ja.
Denkst du, wir sehen Longevity mal als Teil von dem Medizincurriculum, das ja du nicht erlebt hast, das ich nicht erlebt habe? Meinst du, das kommt oder bleibt das eher in privaten Händen, sage ich jetzt mal?
Es wird sicherlich da und dort kommen. Also ich bin ja Visiting Professor an der Carol Davila Universität in Bukarest, wo es für Medizinstudenten verbindlich, ich glaube im vierten Studienjahr, einen Kurs gibt zur Longevity Medizin. Der ist natürlich jetzt überschaubar in seinem Umfang, weil das ist ja nur einer von vielen Bereichen. Also es wird sicherlich aufgenommen werden, Teilbereiche, aber natürlich, weil es einfach ein zu großes Gebiet ist, wird es irgendwann einmal die Frage geben, ob das jetzt eine eigene Spezialisierung wird. Das kann ich nicht sagen, weil das ist ja fast eine politische Entscheidung. Oder ob es jetzt, sage ich mal, wie die ästhetische Medizin etwas bleibt, wo den Leuten in Eigenverantwortung sich fortbilden müssen und sozusagen das ein bisschen unreguliert ist, wer den Titel tragen darf. Also das kann man wahrscheinlich jetzt nicht für jedes Land so verallgemeinern. Da wird es eigene Lösungen geben. Da gibt es sicher Länder, die von top-down das stärker regulieren und, sage ich mal, vorgeben, die Marschrichtung. Und andere, die einfach ganz bewusst sagen, ja, bei uns ist da ein gewisser Wildwuchs, aber halt mit auch einer Dynamik, die damit einhergeht.
Das, was die Zuhörer bei uns immer am meisten interessiert, ist, was denn unsere Gäste selber für Longevity machen. Dominik, wie schaut es da bei dir aus?
Ach ja, ich würde gerne mehr machen, weil ich reise zu viel und da ist man natürlich eingeschränkt. Also ich würde sagen, das, worauf ich persönlich am meisten setze, ist Sport. Das ist für mich das absolute A und O. Da muss man sagen, das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Wenn du jung bist, möchtest du nur Muckibumpen, später kommst du drauf, dass halt Regenerationsphasen wichtig sind, dass das richtige Cardiotraining eine Rolle spielt. Und dass es natürlich da auch um irgendwie funktionale Kraft geht und jetzt nicht nur sozusagen um besser auszusehen. Aber es gibt sehr, sehr viel, was ich dafür spannend halte. Also auch eben im regenerativen Bereich, also zum Beispiel Rotlichttherapie oder andere so physikalische Maßnahmen, die vielversprechend sind, wo wir jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, keine klaren Longevity-Claims haben, aber indirekt wirklich sagen können, das ist in der Lage, unser Healthspan zu beeinflussen, eben indem es gegen Entzündungsprozesse im Körper vorgeht, Regeneration stärkt und dir die Möglichkeit gibt, einfach sozusagen indirekt aktiver zu sein. Ernährung ist ein Thema, das ist besonders schwer, glaube ich, für uns alle. Wir sind in vielen Terminen, wir reisen herum, da ist die Versuchung halt echt nahe, dass man sich schnell Energie holt und irgendwo nur zum Zucker greift. Und natürlich nehme ich auch da und dort mal ein Supplement. Ich glaube sehr fest daran, dass wenn du dich jetzt ideal ernähren würdest, dass du das weitestgehend nicht brauchst, vielleicht mit Ausnahmen. Vitamin D ist ein Thema, wenn man natürlich hier im europäischen Winter gefangen ist und keine Sonne hat. Und andere Dinge, wo man halt einfach mit Tests auch nachschauen muss, wie schaut mein Level aus? Brauche ich das überhaupt? Brauche ich es vielleicht nur, sage ich mal, in Dosen? Da gibt es natürlich viel Spannendes, ob das jetzt NR ist, oder andere Themen, Taurin zum Beispiel, da gibt es ja, muss man sagen, schon Strömungen und auch immer wieder so Up and Downs, wo Leute Dinge ausprobieren. Man sieht es ja von diesen ganzen bekannten Persönlichkeiten in der Longevity, die dann auch ihre Supplement-Regime verändern mit der Zeit. Das ist eben eine sehr, sehr individuelle Sache.
Hast du schon mal was Ausgefallenes probiert, sage ich jetzt mal, wenn es um Longevity geht? Irgendwelche speziellen Therapien, Infusionen, was weiß ich, war da was dabei?
Ich würde sagen, ich bin eher ein konservativer Knochen. Wenn man Pharmazie als Hintergrund hat und vorher Medizin, dann ist man jetzt nicht unbedingt der Erste, der sich irgendwelche Stammzellen wo reinjagt. Ich kenne einige bekannte Persönlichkeiten, die wir alle kennen, die schon im Krankenhaus gelandet sind mit solchen Sachen. Trotzdem aber im Podcast ganz glücklich drüber reden. Nein, also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass man, das muss ja auch ein Stufenprogramm sein. Also man muss schon sagen, der Schmerzlevel, der steigt natürlich. Je älter man wird, desto größer werden die Probleme. Vielleicht muss man auch dann stärker gegensteuern. Gerade bei Stammzellen ist es eine Frage sozusagen, ab wann, selbst wenn ich unterstelle, dass sie einen positiven Effekt haben, ab wann habe ich nicht mehr genug eigene, dass ich jetzt anfange hier zu arbeiten, so ähnlich wie bei Supplementierung. Wo ist denn mein Level, dass ich dann sage, ich muss künstlich eingreifen? Ich kann einfach unglaublich stark auf mein Hormonsystem, auf alles Mögliche Einfluss nehmen durch Dinge wie Sport, durch entsprechende Ernährung. Ich denke, das, was wir alle machen müssen in dem Bereich ist, und das fällt mir persönlich am schwersten, ist auch eben der regenerative Teil, der durchaus ins Mentale hineingeht. Also ich bin der allerschlechteste Mensch, um jetzt irgendwo zu meditieren. Ich bin aber der Erste, der sagt, dass das total wertvoll sein kann, runterzukommen. Und der Einfluss auf Biomarker ist fantastisch. Also selbst beten kann einen sozusagen irgendwo die Biomarker positiv beeinflussen. Man muss halt der Typ dafür sein.
Du hast ja jetzt seit kurzem auch eine kleine Tochter. Wie schaut es denn da mit Regeneration und Schlaf aus?
Ja, also das hilft nicht. Ist wunderschön, surprise, aber surprise. Es hilft nicht. Nein.
Aber das hat ja einen anderen Vorteil. Dass die soziale Komponente, die dann mit dazu kommt, ist ja auch gut für Longevity. Ich meine, das leistet dann schon was.
Ja, klar. Also wie gesagt, also dass die Familie oder generell ein soziales Gefüge, mit dem man irgendwie im Austausch ist und wo man drinnen ist, ist natürlich unglaublich wichtig, gerade für ältere Menschen, was man ja kennt, wahrscheinlich aus dem Verwandtenkreis, wenn die dann deprimiert sind, weil ihre Freunde davon sterben. Das ist ein Riesenthema und man braucht eben auch diese Lebensaufgabe. Das ist ganz sicher ein Kind, wo man sagt, das ändert sehr viele Perspektiven im eigenen Leben. In meinem Fall ist es auch eine schöne berufliche Aufgabe, die ich spannend finde. Also ich muss sagen, ich verstehe dann oft nicht, wenn Menschen sagen, ach, ich warte nur mehr auf die Pension. Also ja, ich verstehe, dass man einen Job nicht machen will, der sage ich mal, irgendwo keine Befriedigung bietet und hart ist und vielleicht auch nicht gut bezahlt ist. Aber grundsätzlich ist eine Aufgabe zu haben, etwas total Positives für Menschen in vieler Hinsicht. Und ein Kind ist eine Riesenaufgabe.
Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Dominik, dass du heute da warst für die ganzen Ausführungen. Ich wünsche dir, dem GCLS, weiterhin sehr viel Erfolg, gutes Gelingen. Ich hoffe, dass ihr das ja einfach ein bisschen das Thema bekannter macht und diese Struktur, die ihr mit dem GCLS da auch vorgebt, dass sich die dann auch in der Praxis wirklich niederschlägt. Und ja, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt zu Hause, bitte melden unter podcast@beyondlifespan.de. Ihr könnt auch wie immer überall kommentieren, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, überall wo es den Podcast gibt, gibt es auch eine Kommentarfunktion. Und lasst uns gerne wissen, was ihr von der heutigen Folge gehalten habt. Wenn es tiefergehende Fragen gibt, werden wir sicher nochmal beim Dominik nachfragen. Wenn es ums GCLS geht, gerne auch mal bei euch auf der Website vorbeischauen. Ich glaube gcls.study.
Genau.
Und genau, da gibt es sicher auch ein Kontaktformular, wo du dann qualifizierte Auskünfte geben kannst.
Ja, oder mein Team, die wissen es oft besser.
Genau. Also, vielen Dank, lieber Dominik, und bis zum nächsten Mal zu Hause. Danke fürs Zuhören. Ciao.